Willkommen bei Not Just Coding, der Podcast, in dem wir in die Welt von IT, Tech und Digitalisierung eintauchen. Gemeinsam entdecken wir verschiedenste Technologien, spannende Herausforderungen und innovative Lösungsansätze. Mach's dir gemütlich, viel Spaß bei der Folge. Heute war wieder Matthias Häusler bei mir zu Gast. Matthias hat schon über 20 Jahre Erfahrung, ist Berater, Trainer, Dozent und natürlich Speaker. Und heute habe ich mit Matthias über seine Tätigkeit als Speaker gesprochen, was er da so für Erfahrungen macht, wie er sich dabei fühlt und natürlich auch über Talks, die er in diesem Jahr hatte. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Matthias. Frühstückst du generell überhaupt?
Ja. Bei mir sind tendenziell eher Frühstück, Mittagessen und Abendessen weniger.
Okay, bei mir ist es genau andersrum eigentlich.
Ja, das höre ich meistens, wenn ich den Satz sage. War bei mir früher auch, aber das hat sich irgendwie so entwickelt. Also wenn ich abends zu viel esse, dann kann ich irgendwie nicht so gut schlafen. Von daher, ohne Frühstück ist schwer. Da muss ja schon was da sein.
Brauchst die Power quasi. Du brauchst die Power für deine Talks, Matthias. Ne?
Ja,
zum Beispiel.
Wobei da das dann wirklich oft so ist, dass ich wirklich nervös bin vor den Talks und dann eher nichts esse. Also das ist dann auch, wenn die Talks so direkt nach der Mittagspause sind oder kurz danach, dann skippe ich das meistens und versuche dann hinterher was zum Essen.
Ach krass, echt jetzt?
Ja. Also ich war genau das Völlegefühl nicht und sonst was. Das
hätte ich nicht gedacht, weil eigentlich sagt man ja so auf, also zumindest geht es mir so auf bei wichtigen Themen, also alles ist wichtig, aber natürlich. Aber wenn ich jetzt irgendwie ein besonders intensives Gespräch ansteht oder einen Vortrag habe, dann gucke ich immer, dass ich einen vollen Magen habe.
Wahrscheinlich wäre das Richtigere. Aber ich denke dann, wenn es jetzt kein 3-Stunden-Deep-Dive-Talk ist oder so, wo ich weiß, dann kippe ich dann irgendwann um, wenn ich nichts zu mir nehme. Sondern in der Regel ist es ja so eine Dreiviertelstunden-Größenordnung. Und da ist dann das Adrenalin schon da. Also da spüre ich dann keinen Hunger mehr oder sonst irgendwas. Das ist dann eher, wenn es vorbei ist, zieht es mir dann den Stecker und dann merke ich alles, was ich davor nicht gemacht habe. Also wenn ich nicht gut geschlafen habe oder zu nicht gegessen, dann werde ich das dann, spürt das dann umso deutlicher.
Okay, das heißt, das Adrenalin kickt noch.
Das hat sich eigentlich nie verändert. Also die Frage habe ich schon öfters gekriegt, ob bist du da eigentlich noch nervös oder sonst irgendwie und das geht, glaube ich, nie weg. Also das ist bei mir, selbst wenn ich vor zwei Leuten irgendwo an einem Flipchart was zeigen oder sonst, also dieses Gefühl vor Leuten zu stehen und zum Sprechen, also das setzt quasi so ein bisschen Antrieb frei, aber im Umkehrschluss habe ich da nie das Gefühl gekriegt, ich habe da jetzt komplette Souveränität oder so erreicht. Also kommt schon eine gewisse Übung rein und Sachen wiederholen sich, aber die Überwindung, die Aufregung, das ganze Ding vorher, das ist nach wie vor da und das wird garantiert auch so bleiben.
Ach krass. Und aber wenn du dann auf der Bühne sozusagen stehst, dann geht's weg wahrscheinlich,
das
oder?
Das geht relativ schnell weg. Ich komme dann schon in so einen Art Flow oder so einen Tunnel, da ist ja, glaube ich, könnte auch Dinge um mich rum passieren, die ich einfach gar nicht wahrnehme. Ja, und das dauert dann so ein paar Minuten vielleicht und dann kommt schon auch zu so einem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt macht's mir gerade richtig Spaß. Oder jetzt merke ich, das, was ich sage, kommt irgendwo an. So ein gewisses Gefühl von Resonanz. Und ja, also wenn es was ganz Fürchterliches wäre, würde ich es ja nicht machen.
Ja, klar.
Aber es ist nicht so, dass ich sage, das ist jetzt Business as usual und ich mache das halt so, wie jetzt andere Leute irgendwie einen Tag lang einen Code schreiben oder sonst irgendwas.
Ja, klar, ist schon aufregender natürlich dann. Aber das heißt, die Zeit davor ist quasi die intensiv im Sinne von, was die Aufregung und so weiter angeht, wahrscheinlich kurz davor insbesondere. Und das ist wahrscheinlich auch der, nehme ich mal an, der unangenehmere Part. Aber wenn du dann quasi im Talk bist, kommst du in diesen Flow und da macht es dann Spaß. Und das ist dann wahrscheinlich auch einer der Gründe, was dich daran antreibt, oder?
Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Ich meine, das Antreiben definitiv. Also insbesondere wenn es Themen gibt, wo ich weiß, ich sollte mich mal mehr damit auseinanderzusetzen, dann verfasse ich dazu einen CFP und reiche irgendwo einen Talk ein. Wenn ich weiß, ich werde genommen, dann muss ich zwingenderweise mich mehr auseinandersetzen. Und da habe ich dann auch nicht das Gefühl, dass mir irgendjemand sagen muss, du mach mal, das kommt dann von ganz alleine. Und was dann hier schon besser geworden ist, ist so ein bisschen das abzuschätzen, wie viel Aufwand brauche ich für welches Thema und welchen quasi Readiness-Grad hat es dann, je nachdem. Und klar waren natürlich auch schon 10 dabei, wo ich gesagt habe, okay, das würde ich jetzt halt einfach nicht mehr schaffen. Mhm. Und dann passiert es halt nicht. Aber die intrinsische Motivation ist dann auf jeden Fall sehr stark.
Ja, glaube ich. Musst du ja auch irgendwo haben, ne? Also du wie viel Talks hältst du denn im Jahr ungefähr?
Die Frage kriege ich öfter. Ich denke, vielleicht so 2 im Monat im Schnitt. Mhm. Also so um die 25 vielleicht. Mhm. Ich habe mal angefangen, das aufzuschreiben. Habe es aber jetzt irgendwie dieses Jahr wieder ein bisschen schleifen lassen. Ich wollte es eigentlich mal besser tracken, um auf quasi so eine saubere Historie zu haben, weil oft ist das ja auch, wenn man irgendwo was einreicht, wird mir gefragt, was die Speaker-Historie ist. Und dann einfach das mal sauber geordnet vorzulegen, wäre, glaube ich, ganz cool. Andererseits ist es mittlerweile so, dass viele Konferenzen ja da Mitschnitte machen oder so auf YouTube gepublished wird. Und wenn ich dann sage, okay, das ist hier eine Playlist, wo meine wichtigsten Talk drin sind, dann können Leute ja schon ungefähr sich ein Bild machen, wer da jetzt kommt und ob das für die passt oder eben nicht passt. Aber das mal geordnet und strukturiert zu haben, ist nach wie vor ein Ziel von mir.
Das kann ich gut nachvollziehen. Okay, krass, aber ich meine, dann hast du ja ungefähr 24, je nachdem, mal wahrscheinlich mal mehr, mal weniger, aber um den Dreh rum. Also 2 pro Monat hast du gesagt, 24 im Jahr. Und dann hast du ja aber auch nicht nur das. Das heißt, du hast die Talks, du musst dich auf die Talks vorbereiten. Und dann bist du aber auch noch als Berater aktiv. Das heißt, du musst so den Talks quasi anreißen. Die sind ja dann auch international. Ja. Also du bist ja in der Welt unterwegs. Vor kurzem habe ich gesehen, du warst jetzt in Belgien irgendwie. Das heißt, also du bist auch mal außerhalb von Europa unterwegs.
Ja.
Und das heißt, du musst dort anreisen, du musst dich auf die Talks vorbereiten und dann bist du ja auch noch als Berater aktiv. Das stelle ich mir stressig vor.
Einen wirklich geregelten Ablauf ist da schwierig einzuhalten. Und was ich jetzt vorhin gesagt habe mit den 2 pro Monat, das klingt dann deutlich geordneter, als es wirklich ist. Mhm. Weil die sind eben, die Konferenzen haben auch quasi gewisse Schubphasen, wo mehr sind. Das ist quasi gerade so, im Frühjahr ist eine oder jetzt im Herbst, jetzt geht es quasi gerade so wieder ein bisschen zu Ende.
Ja.
Das heißt, da sind es dann in der Regel deutlich mehr. Und dann sind es aber auch Monate, wo dann mal nichts oder irgendwie nur eine oder so ist. Und das lässt sich schwer planen, weil ich kann ja auch nicht sagen, da wo ich was einreiche, werde ich garantiert auch genommen. Also ich kann das jetzt quasi buchen und sagen, woher muss ich blockieren oder wie auch immer. Von daher ist es wahrscheinlich bei mir auch in der Vergangenheit schwierig gewesen zu sagen, okay, ich bin jetzt dauerhaft in einem Projekt. Also klar mache ich beratende Tätigkeiten, aber die sind wahrscheinlich deutlich kleiner gestückelt als bei anderen Leuten. Was ich nach wie vor viel mache, ist natürlich Schulungen geben. Und die Sache deckt sich inhaltlich dann auch mit dem, worüber ich in den Talks spreche. Das heißt also, zum einen ist es nicht so, dass jeder Vortrag komplett ein neues Werk ist. Also viele gebe ich eben mehrfach und passe die auch über Zeit an, weil sich das inhaltlich verändert, aber das Thema natürlich irgendwie aktuell bleibt. Und vieles davon ist quasi entweder in Schulungen eingeflossen oder aus den Schulungen heraus quasi als Talk gewachsen. Von daher, ich muss auf jeden Fall schauen, dass über die Sachen, was ich spreche, das sich inhaltlich mit dem deckt, was ich hier in der Firma mache oder was die Firma macht. Ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen eine Zielsetzung davon, sondern so eine Art Technical Marketing zu haben, nach außen darzustellen über das, was ich spreche, dass wir das natürlich auch umsetzen können.
Ja.
Und von daher passt das schon, weil, also sonst würde ich es wahrscheinlich alles nicht irgendwie in den Kopf kriegen und würde auf beiden Seiten die Qualität drunter leiden.
Ja, verständlich. Du sagst, du hast dann Talks, die du dann auch mehrmals gibst. Also du hast dann einen Talk, den du dann zum Beispiel mehrmals im Jahr auch tatsächlich gibst. Gleiches Thema, bisschen abgewandelt oder ist es tatsächlich dann immer der gleiche Talk sozusagen?
Also ich würde eher sagen, es ist nie hundertprozentig der gleiche.
Mhm.
Ich habe in der Regel so 4 bis 5 aktive, sage ich mal, Talks in so einer Art im Portfolio, wo ich dann, je nachdem, was die Konferenz inhaltlich sich ausrichtet, versuche darauf anzupassen. Und ich gucke dann schon, wie das quasi auch, also sofern das die Zeit zulässt, wie sich das in den Flow der Konferenz dann quasi einpasst. Also so als Beispiel habe ich dieses Jahr, das war bei einem Talk gehalten über cloudbasierte Entwicklungsumgebungen. Und dann war ein Talk oder eine Keynote davor eben zum Thema LangChain4j, also so eine AI-API für Java-Anwendungen. Und ich habe dann quasi das als Live-Beispiel in meinen Talk aufgegriffen und gesagt, also für alle, die den Talk heute Morgen gesehen haben, so wäre quasi ein Beispiel, wie man dann das direkt anwenden oder ausprobieren kann und so leicht ist es. Und durch das, dass ich das quasi jetzt ohne Vorbereitung mache, symbolisiert das dann den anderen auch, okay, das kann ich nachmachen. Und das ist so ein bisschen auch meine Zielsetzung in den meisten Talks, jetzt da nicht von irgendwie super abgefahrenem Expertenwissen zum Berichten, sondern eher die Leute an die Technologien ranführen und sagen, okay, das sind die Schritte, die ihr machen müsst und ab da könnt ihr irgendwo dann selber laufen. Was wir noch vorhin noch vergessen haben, ich gebe ja nicht nur die Talks und bin Consultant, sondern gebe auch noch die Vorlesungen.
Stimmt, das machst du ja auch noch. Richtig.
Was aber inhaltlich dann nicht dem Ganzen widerspricht, sondern dass das eigentlich eher abrundet. Also die Vorlesungen oder die Arbeit mit Studenten, das ist eigentlich in der Regel sehr viel, sag ich mal, Grundlagenforschung oder Grundlagenarbeit für Talks gewesen oder auch für Sachen, was wir hier in der Firma dann anbieten. Also da so die Universität ist, lernen ja nicht nur die Studenten, sondern auch die auf der anderen Seite. Und die Vorlesungen oder die Inhalte, die ich da mache, sind verteilte Systeme und moderne Softwareanwendungen. Und verteilte Systeme klingt wahrscheinlich ein bisschen alt, deswegen habe ich gesagt, ich mache moderne verteilte Systeme. Das heißt, ich versuche, die Grundlagen, die es nach wie vor gibt und nach wie vor richtig sind, eben darzustellen, in welchen Technologien werden die heutzutage umgesetzt und wie setzen wir das auch ein. Und das bietet natürlich dann viel Raum zu sagen, okay, dieses nächste Semester probiere ich mal das hier aus oder füge den Baustein dazu oder vielleicht ein anderer wieder raus, weil die ganze, sag ich mal, cloud-nativen Technologien sind noch ziemlich fluktuativ gewesen in den letzten paar Jahren. Manche haben sich dann gefestigt und da ist das an der Hochschule ein guter Gradmesser, zum sehen, okay, wovon haben die schon gehört, was haben die schon eingesetzt, auf welchem Level kann ich ansetzen, um da sinnvoll drauf aufzubauen. Und was kann man hinterher Sinnvolles davon ableiten? Also oft war es dann so, dass ich versucht habe zu sagen, okay, wenn ich merke, jemand interessiert das Thema und die nehmen das an, dass ich dann gesagt habe, okay, da könnte man eventuell eine drauf aufbauende Thesis machen.
Okay.
Und viele von denen sind dann auch am Schluss bei uns gelandet.
Ich kenne auch welche.
Also unsere heutige.
Aber es sind auch super Leute, muss man sagen. Also
Natürlich.
Aber es wirkt, also ist wirklich so, ja.
Das liegt wahrscheinlich jetzt nicht an mir, sondern die super Leute waren sie auch davor schon. Wir haben dann, das war dann natürlich leichter, ein Thema zu finden, wo ich weiß, das ist für mich interessant und relevant. Und sie haben auch schon die notwendige Vorbereitung, um da quasi einzusteigen, ohne dass ich jetzt nochmal 3 Monate zurückgehen muss und die ganzen Grundlagen erklären. Und da ist wirklich so, das ist wahrscheinlich so die Hauptquelle an Themen. Also da waren wirklich viele Sachen dabei, wo ich gesagt habe, okay, das könnte in eine Schulung gehen, das könnte in einen Workshop gehen.
Also die Thesen, die Theses jetzt.
Genau.
Also Thesen, keine Ahnung, was da das Plural, der Plural ist.
Ja, das Thesen. Sagen wir mal Thesen. Und eben auch wirklich dann als Grundlage für die Talks gedient haben. Also ich kann natürlich das auch rückwirkend wieder in die Vorlesung einfließen lassen und sagen, okay, hier habe ich einen sicheren Raum, wo ich auch mal versuchen kann, das live zum Sprechen, das live Übungen durchzumachen, gucken, wie das geht. Und weil wir vorhin darüber geredet haben, wegen Aufgeregtheit und so weiter. Ja, also was schon natürlich hilft, ist das stetige Üben. Und bei mir merke ich wirklich, ich muss das machen, weil sonst wird mir die Aufregung zu groß.
Ach, krass.
Und die Vorlesungen, die helfen da ungemein. Also das ist da kann man dann wirklich das Ganze kontinuierlich durchexerzieren, das Freisprechen vor Leuten und man merkt auch selber, okay, wie viel brauche ich Vorbereitung oder wie viel kann ich mal on the fly machen und
auch das ist die Didaktik dabei, ne? Also du schaust, siehst ja auch, wie kommt das an, was du sprichst und wie lernen die Leute auch daraus, ja?
Exakt. Also zumindest hoffe ich, dass ich mir das nicht nur einbilde, aber die, sagen wir zumindest, die Feedbacks von den Studenten waren meistens recht gut. Es ist dahingehend natürlich auch ein dankbares Thema, weil ich glaube, viele Sachen, was da unterrichtet wurde, was sie lernen müssen, gehören zwar noch zu einem IT-Curriculum, aber es ist nicht wirklich immer zwingend das, auf was die später in ihrem Leben auch kommen und oder in ihrem Berufsleben, sofern sie in dem Fach dann bleiben.
Ja.
Und ich gehe da eigentlich schon in die Richtung vor, dass ich sage, ich versuche ja Sachen abzudecken, die dann euch hoffentlich auch über das Semester hinaus was bringen. Wo ich sage, okay, ich weiß es, das sind Kriterien oder Skills, warum Firmen momentan Leute einstellen. Also, dass das denen dann wirklich weiterhilft. Und das nehmen wir natürlich dann anders an, wie jetzt irgendein komplettes graues Theoriethema, was man halt eben auch machen muss, um eben so einen Abschluss zu kriegen.
Also das heißt, du passt auch quasi jedes Semester, wie sagt man denn?
Die Inhalte.
Die Inhalte, danke.
Ja.
Immer ein bisschen an. Also du hast wahrscheinlich so eine Grundtheorie, die du vermittelst und ja. Dann hast du aber zusätzliche Inhalte, die du halt je nachdem, was den Markt und was auch dich gerade bewegt quasi,
ja.
Da einfließen lässt.
Absolut. Also ich meine, ich hatte es ja damals zusammen mit Carlos und mit Jonas angefangen, mhm. Als wir in das Thema eingestiegen sind, da gab es schon Docker, aber Kubernetes war noch kein Thema. Und wir haben da wirklich die Anfänge von den verteilten Anwendungen, quasi waren noch Standalone-Anwendungen, dann hatte ich einen gewissen Bezug zu Cloud Foundry, dann haben wir initial Cloud Foundry auch verwendet, um so quasi eine Verteilung und Skalierung und die ganzen Aspekte darzustellen. Und über Zeit kamen dann neue Themen rein. Und es waren tatsächlich auch dann auch, was ich echt gut fand, Dinge, die Kollegen oder Kolleginnen aus der Firma reingetragen haben. Zum Beispiel, also ich glaube, der René hatte den ersten Docker-Teil bei uns gemacht.
Ach, krass,
oder
ja.
der Andy Falk dann was mit Security. Und so war das natürlich auch ganz, ganz gut, weil sie da ein Bild über die Vorlesung verkomplettiert, was ziemlich ähnlich zu dem ist, was wir hier dann quasi bei uns machen.
Aber das ist ja dann eine sehr umfangreiche Vorlesung, oder?
Ja, schon.
Also, stelle ich mir jetzt vor, ne? Also, wie lang geht ein Semester?
Ein Semester, ja. Also, ja. Die Begrenzung gibt's. Und das variiert natürlich dann auch stark, wie viele Themen ich reinkriege. Also, manchmal merke ich, okay, das fange ich jetzt lieber nimmer an, weil das sprengt dann irgendwie den Scope. Dafür nehme ich irgendwie was anderes rein. Da irgendwann kam das Thema Containerisierung, dann später Kubernetes. Vorletztes Semester habe ich zum Beispiel gesagt, okay, wir könnten mal ein Experiment machen und OpenTelemetry ausprobieren. Sagen wir, wir versuchen jetzt quasi eine polyglotte Anwendungslandschaft zum Überwachen. Das heißt, was ich eben sehr viel mache, ist Hands-on.
Mhm.
Das ist quasi nicht nur so Top-Down-Vorlesung, sondern die sollen quasi eigene Teile von einer verteilten Anwendung entwerfen in unterschiedlichen Programmiersprachen. Und dann liegt es ja quasi nahe, das Thema Observability da reinzubringen, weil das ist ein Bedarf, das sehe ich das ist ein Thema an Konferenzen, das ist ein Thema, das, was wir hier in unserer täglichen Arbeit haben. Und da gibt es eine neue Technologie, so kann ich sie besser ausprobieren, als wenn ich mir jetzt irgendwie selber da dran setze.
Also die erarbeiten dann quasi, also du bringst dann eine Technologie ein, du musst dich natürlich ein bisschen informieren über die Technologie,
klar.
Ist klar, damit du halt auch so Basics vermitteln kannst.
Ja.
Und dann probierst du aber quasi gemeinsam mit den Studierenden auch diese Technologie in einer gewissen Hinsicht aus, kriegst dadurch Erkenntnisse durch deine eigene Arbeit und kriegst dadurch auch Erkenntnisse durch die Arbeit der Studierenden quasi.
Exakt.
Spannend, ja.
Exakt. Und von daher, um noch auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ist ja, das Ganze bildet eine gute inhaltliche Einheit.
Mhm.
Also gerade an dem Beispiel abgeleitet, ich habe jetzt den Großteil meiner Talks dieses Jahr war dann wirklich zu dem Thema OpenTelemetry.
Mhm.
Wir haben jetzt quasi auch einen Workshop für einen Tagesworkshop für die Linux Foundation entworfen, auf Basis der Arbeit, die dann jetzt an der kommenden KubeCon quasi announced wird und so weiter. Und von daher gibt es eine einigermaßen Story. Das hat eine Weile gebraucht, auch um die einzelnen Komponenten zusammenzufügen. Es sind ja auch einige.
Wie lange hat das gebraucht?
Puh, das lässt sich jetzt zeitlich nicht irgendwie beziffern. Aber ich hatte, sagen wir mal so, ich war ja schon im Bereich IT unterwegs, bevor ich zur Novatec kam.
Also klar.
Ich hatte ein paar Jahre in der Entwicklung auf Enterprise-Seite bei der IBM. Dann hatte ich tatsächlich damals auch ein paar Jahre im Bereich, damals hieß es noch nicht Observability, damals war es noch Application Performance Management und Monitoring. Und dann gegen Ende so in das Thema Cloud, als es noch Infrastructure as a Service war. Da war aber vieles noch sehr verteilt, okay? Das war wirklich so, ich gehe aus dem einen Thema jetzt raus und gehe halt in ein komplett anderes rein. Mhm. Und jetzt über die letzten Jahre ist das quasi ein bisschen mehr ein Schuh draus geworden. Ich gesagt habe, okay, als ich hier damals kam, und das war auch so ein bisschen der Ursprung für die ganzen Talks, war eben die Verbindung zu dem Thema Cloud Foundry. Ich habe das vorhin angesprochen. Da hatten wir relativ gute Kontakte zu der Firma Pivotal. Die sind damals an mich herantreten, haben gemeint, ob das nicht eine Idee wäre, hier quasi so ein Meetup zu dem Thema zu machen, weil wir hätten hier drumherum die IBM und Bosch und Daimler, also damals noch Daimler, jetzt Mercedes, aber verschiedene Companies, die entweder die Technologie entwickeln oder die quasi nutzen. Das heißt, da wäre schon ein Interessenmarkt da. Und über das habe ich das angefangen. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich in meinem Leben noch keinen einzigen Vortrag gegeben.
Ach krass, wann war das?
2016.
Okay, ja.
Und über das kam ich eben nur zu, mehrere Vorträge zu sehen. Und da kam so die Idee auf, okay, das könnte ich vielleicht auch mal probieren. Also ich habe davor schon in dem Bereich Schulungen oder technische Schulungen geben oder auch Vorlesungen. Aber so einen Standalone-Talk war eben komplett noch Neuland. Und da war dann wirklich der erste auf so einer Cloud Foundry Summit. Und ja, dann hat es so ein bisschen so ein Eigenleben entwickelt.
Keine Reaktion.
Auch das, was du vorhin angesprochen hast, das macht natürlich Spaß. Also, sag mal so.
Sonst würdest du es wahrscheinlich nicht machen. Also, das macht nicht immer Spaß wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, also es ist wahrscheinlich nicht jedermanns Ding, in so einer Umgebung zu arbeiten, die halt so unvorhersehbar ist. Und damals war es ja wirklich noch so punktuelle Versuche, mal irgendwas einzureichen. Und ja, also, was wahrscheinlich auch die meisten Leute nicht wissen, also die Quote an Talks, die ich abgelehnt kriege, ist deutlich höher als die.
Immer noch.
Na klar. Also, und das.
Krass.
Also, es ist nicht so, dass ich jetzt denke, da würde ich gern hin, dann reiche ich mal das ein und dann mache ich das auch. Also, das klappt leider überhaupt nicht so gut. Ja, das ist so eine kleine Seitenanekdote, da. Ich bin ja auch, wie du wahrscheinlich weißt, VfB-Fan.
Und habe gedacht, weiß ich, ja.
Jetzt, wo die dieses Jahr wieder Champions League spielen, vielleicht lässt sich das ja irgendwie kombinieren, dass die ein Auswärtsspiel haben, während ich irgendwo da eine Konferenz gehe.
Oh, das wäre ja cool.
Ja, und das war jetzt tatsächlich, die spielen nächste Woche in Turin. Und in der Woche wäre eine Konferenz gewesen in Mailand.
Gewesen?
Nein, also ich sage mal so, die findet schon statt. Aber gewesen im Sinne von, weil sie ohne mich stattfindet. Und ich habe das damals schon eingereicht, noch bevor der Spielplan draußen war. Ich dachte, okay, ich wusste, es ist ein Spieltag. Vielleicht spielt der VfB ja gegen einen von den Mailänder Vereinen. Turin wäre dann wirklich vielleicht eine Stunde oder so weg gewesen. Also es hätte schon gepasst. Aber die wollten mich jetzt halt nicht. Ja. Und dann da kann ich auch nicht sagen, ja gut, ich will aber.
Wenn es so einfach wäre. Ne?
Genau. Und durch die Tatsache, dass ich mit meinen Vorträgen natürlich meine Reisebedarf eh schon abdecke. Wäre es schwer zu sagen, auf die Konferenz muss ich jetzt unbedingt als Gast gehen, weil ich habe ja sonst noch keine gehabt dieses Jahr. Und dann findet sowas halt nicht statt. Aber wer weiß, die spielen nicht schlecht. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit in der Zukunft noch.
Aber dann brauchst du auch ein dickes Fell, ne? Also wenn du sagst, es wird, ich meine, jetzt mittlerweile bist du halt quasi daran gewohnt, dass auch viele abgelehnt werden und hast wahrscheinlich so einen Modus gefunden. Aber wenn du jetzt anfängst mit dieser ganzen Thematik und dir da Mühe machst, ne, so ein, du musst ja auch was schreiben zu deinem Vortrag, um was der Vortrag sich handeln soll. Du musst ein Abstract schreiben. Früher hattest du dann auch noch keine Hilfsmittel wie ChatGPT. Das heißt, du musstest auch nicht
ich
nur...
Ich schreibe sie immer noch von Hand.
Sehr gut. Das heißt, da musst du nicht nur quasi die Denkarbeit reinstecken, sondern musstest du ja auch wirklich schauen, wie du es verfasst. Und klar, wenn du es jetzt auch immer noch mit Hand schreibst, genauso. Und wenn du dann aber anfängst und viele Ablehnungen bekommst, dann ist ja auch wirklich das Wichtige dabei, ja auch dran zu bleiben, ne? Wenn man das denn möchte und nicht aufzugeben, sondern
dran zu bleiben. Da sprichst du einen sehr guten Punkt an. Und das kann ich wirklich nur allen empfehlen, die das irgendwie in Erwägung ziehen, auszuprobieren. Weil das ist ziemlich sicher so, dass es am Anfang erstmal nicht klappt. Und also es war auch, nachdem ich mit der Cloud Foundry-Geschichte damals angefangen habe, war meine erste Submission auf einem Cloud Foundry Summit, wo ich eigentlich dachte, ja,
Die müssen
die nehmen mich jetzt bestimmt, gell? Mhm. Ich mache ja hier Meetup und bin Teil von der Community und dann kam auch erstmal nein. Ich dachte, okay, so einfach ist es dann doch nicht und es braucht. Und irgendwann wird es passieren. Vielleicht ist da auch ratsam oder das würde ich empfehlen, mal an so Meetups oder User Groups ranzutreten, weil da ist jetzt nicht das große bezahlende Publikum, sondern eher so eine Community-Geschichte und da geht es auch viel drum, anstatt nur um die Talks, eben um die ganze Gesellschaft und oft sind die Themen dann nur Impulse halt für irgendwelche Diskussionen an dem Abend. Und selber als Meetup-Organizer weiß ich, es gibt nichts Besseres, als wenn jemand kommt und sagt, hey, ich hätte einen Talk, kann ich den bitte geben? Weil das nimmt mir dann wirklich viel, viel Arbeit ab. Und da gibt's wahrscheinlich dann leichter die Chance. Und sobald man dann anfängt, sich so ein gewisses Portfolio aufzubauen, kann ich ja auch bei Konferenzen sagen, auf den Meetups habe ich schon gesprochen. Das ist immer noch wahrscheinlich besser, als zu sagen, ich war noch nie da. Also komplett ohne, sag ich mal, jemand bekannt zu sein, auf irgendeine Art und Weise, wird's wahrscheinlich am Anfang erstmal schwierig. Weil es ist natürlich auch von Organizer-Seite, die wissen ja auch nicht, wer da jetzt kommt. Ja, und die haben natürlich eine andere Verantwortung gegenüber einem bezahlenden Publikum, da irgendwie was zum Liefern. Aber wir hatten es ja gerade von der, weil du gemeint hast, ich war auf der Konferenz in Belgien und das war die DevOps Belgium. Und diese DevOps ist eine Konferenzserie. Also die haben als eine angefangen, tatsächlich die in Belgien und das ist auch mittlerweile quasi die mit dem meisten Zulauf. Und das Format hat so gut funktioniert, dass die eben quasi verschiedene, so eine Art Franchise-Modell weitere erschaffen haben. Und mittlerweile gibt es momentan 6 im Jahr. Und das war für mich immer so die Riesenhürde. Also da habe ich relativ früh gehört, da habe ich sehr spektakuläre Bilder gesehen von halt in so großen Opern- und Konzertsälen oder
ach,
Kinosälen.
So krass. Ja, und also vor wie vielen Leuten spricht man dann auf so einer Konferenz?
Naja gut, je nachdem, wie gut dann die Räume gefüllt sind, ist das dann schon vielleicht ein Bereich zwischen 500 und 1000.
Wow, okay.
Und das war damals irgendwann so ein Ziel von mir. Und da habe ich lange eingereicht und bin wirklich lange abgelehnt worden. Weil dann irgendwann dachte ich, okay, dann ist es halt meine Kragenweite doch nicht oder wie auch immer. Oder es macht ja auch sonst irgendwie Spaß. Und vor 2 Jahren kam ich dann wirklich das erste Mal rein, hatte dann wahrscheinlich auch Glück, weil ich so die letzte Session hatte vor der Closing Keynote. Das heißt, da waren einige Leute schon da.
Cool.
Und die haben dann quasi auch so einen User Feedback Ranking. Das fiel dann glücklicherweise gut aus. Aber mit dem gewappnet war es natürlich hinterher leichter zu sagen, ich hatte bei so und so vielen Leuten die und die quasi Punktzahlen in Anführungsstrichen auf der DevOps Belgium. Und da ging es dann gut. Im Folgejahr dann irgendwie schon viel leichter. Und
cool.
Genau. Und mittlerweile hat sich das nicht, also über jede Konferenz, denke ich, machst du in irgendwelcher Weise Kontakte. Viele von den Speaker oder Speakerinnen sind dann auch irgendwo involviert im Organisieren von anderen Dingen. Und das gibt es im großen wie im kleinen Rahmen. Also das, was ich jetzt zum Beispiel super interessant fand, war ich war dieses Jahr auf den Kubernetes Community Days, was eigentlich auch erstmal angefangen hat als ein besseres Meetup.
Okay.
Also relativ kostengünstig und überschaubar, aber hat schon mittlerweile Konferenzformat und gibt es in mehreren Städten. Und ich hatte einen Talk auf dem in München und habe dann bei dem Speaker Dinner jemand von der Festo kennengelernt. Mhm. Also quasi irgendwie unsere Nachbarn hier. Und sie hat dann gemeint, die haben ähnlich wie wir auch so eine firmeninterne Konferenz. Das heißt bei uns der Novatec Summit, das heißt die Festo I.O. Und ob ich da nicht Interesse hätte, auch einen Talk zum geben.
Also, ja, cool.
Natürlich, ich meine, also das ist, da komme ich leichter hin wie nach München und das ist auch schön, so irgendwie Kontakte zum Knüpfen.
Klar.
Und was sich dann wirklich ergeben hat, dass als ich angefragt habe wegen der Einreichung, haben die im Endeffekt gesagt, ja, ich soll ruhig auch das bei uns publik machen. Mhm. Und das hat dann damit geendet, dass dann 3 von uns
einen Talk gehabt hatten.
Genau.
Krass. Sehr cool.
Und die Sachen sind natürlich schwer zum Planen. Also ja, das,
absolut.
Ich meine, klar,
absolut.
Da war ich auf Konferenzen, die wahrscheinlich 10 bis 100 Mal so groß waren, hätte 1000 Kontakte knüpfen können, dann sowas fällt da nicht raus.
Und dann bei so einem kleinen?
Und bei so einem kleinen Ding trifft man halt zufällig auf irgendjemand und sowas findet dann statt. Und ich glaube, sowas also, klappt nur, wenn man das irgendwo auf eine gewisse Dauerhaftigkeit durchführt.
Klar. Ich meine, du hast ja gesagt, Glück gehabt hattest du. Natürlich spielt das Quäntchen Glück immer eine Rolle. Ohne das geht's logischerweise nicht. Aber man muss ja A dazu sagen, dass du es ja immer wieder versucht hast, auch jetzt, also du hattest ja von der DevOps-Geschichte auch gesprochen,
ja.
Dass es ja immer wieder versuchst, da reinzukommen und irgendwann hast du es dann geschafft, ja, plus du hast halt noch viele, viele Vorträge wahrscheinlich woanders immer gehalten und dann, na, also da steckt natürlich auch eine Menge an Arbeit dahinter, will ich damit sagen, und rein das, nur Glück war es logischerweise nicht, und auch jetzt mit der Geschichte, wo du erzählt hast, mit der kleineren Konferenz, wo du jemanden kennengelernt hast. Es ist dann ja auch nicht getan, quasi einen guten Vortrag zu halten, sondern du musst natürlich dann auch mit den Leuten ins Gespräch kommen. Du musst mit denen ja auch netzwerken können, um dann überhaupt zu so einer Chance zu kommen. Ne? Also das ist ja so eine Kombination aus Dingen. Und klar, Quäntchen Glück brauchst du immer, aber da steckt natürlich auch viel Arbeit dahinter.
Ja, also das stimmt definitiv, was du sagst. Aber ich denke, die meisten, die dort Vorträge geben und das irgendwie, also auch regelmäßig, man hat, also das ist schon so eine gewisse Community, wo man immer wieder trifft. Also zum einen, klar, da die sind selber erfahren, zum anderen wissen die Organisatoren, mit denen kriege ich die notwendige Qualität, von daher läuft man in gewisse Ähnlichkeit schon immer wieder mal rein. Aber die haben dadurch auch quasi, zumindest im Großteil, sage ich mal, die soziale Kompetenz für sowas. Also
ja.
Ich glaube nicht, dass jetzt jemand komplett verschlossen und nicht kommunikativ sind, die dann dort so auftreten. Man, klar, gibt es natürlich, also nicht das Modell X, das was dann auf jeden trifft. Es gibt auch sehr introvertierte Leute und das ist ja auch vollkommen okay. Aber ich meine, in meinem speziellen Falle, ich gebe nicht nur die Talks, um die Talks zum Geben oder rein um Wissen zum Vermitteln. Das ist dann natürlich schon auch durch das, dass ich das von der Firma hier quasi erlaubt kriege und bezahlt kriege, ist natürlich schon eine gewisse Idee dahinter, wie vorhin schon gesagt, eine Art Technical Marketing. Also ich erzähle da nie die große Novatech-Story.
Klar, es wäre ja auch nicht attraktiv.
Genau, und das macht, weil das macht dann für viele Sachen die unglaubwürdig. Ja. Also es gibt die Leute gerade auf den Konferenzen, die haben dann einen relativ feinen Sensor, und insbesondere weniger noch bei Dienstleistern wie bei uns, sondern eher bei so Product Companies, machen die jetzt einen großen Pitch, und wenn die das machen, dann kann der Vortrag noch so gut sein. Das wird nicht cool ankommen. Und von daher versuche ich eigentlich eher über die Inhalte, was ich mache, so ein gewisses Bild zu prägen, was dann bei uns dann, was unsere Inhalte auch reflektiert. Gerade das war dann wirklich schon öfters, dass dann Leute gekommen sind und gesagt, okay, ich habe gehört, du machst das nicht nur als Vortrag, sondern habt ihr das bei Kunden schon mal umgesetzt, bei irgendwelchen Erfahrungsberichten, oder eben auch, könnt ihr zu denen und den Technologien irgendeine Art Workshop oder Schulung anbieten? Und das ist dann meistens, wo ich sagen kann, ja klar, entweder haben wir es eh schon, oder gibt uns das dann den notwendigen Impuls zu sagen, ja, einen gewissen Bruchteil haben wir schon und den Rest packen wir noch dazu und machen dann quasi für euch den Service und haben hinterher für uns ein Asset, was wir weiterverwenden können.
Naja, das ist natürlich ein praktisches oder ist ein sehr gutes Ergebnis dann da draußen auch, ne? Dass du nicht nur diesen Marketing-Part hast, sondern dass dann auch logischerweise im besten Fall dann auch was fürs Unternehmen dabei herausfällt, ja. Also direkt quasi durch eine Schulung, durch einen Kontakt oder ähnliches, ja.
Ich muss ja auch die Grundlage irgendwie dafür schaffen, dass ich das in Zukunft noch machen darf.
Ist klar. Noch ein Gedanke, der mir vorhin gekommen ist. Du hast ja gesagt, du gibst Schulungen, ja. Du bist auch dann natürlich mal punktuell auch als Berater aktiv.
Ja.
Dann hast du deine Vorlesungen, die du gibst, also bist Dozent quasi. Und du gibst deine Vorträge. Das heißt, irgendwie dreht sich bei dir ja alles so ein bisschen um Wissensweitergabe, Wissen vermitteln, anderen Leuten was erklären. Würdest du behaupten oder sagen, dass das quasi Teil deiner Motivation ist? Also so dieses, ich vermittle anderen Menschen Wissen?
Absolut. Also das ist ein guter gemeinsamer Nenner über das Ganze, weil... Ja, ich glaube, das kam wirklich aus meiner Zeit bei der IBM noch raus, wenn ich in so in längerfristigen Softwareprojekten gearbeitet habe, oder manchmal ist es dann auch wirklich so gewesen, dass die über irgendeine High-Level-Entscheidung dann irgendwie gekippt worden sind. Und da hast du gemerkt, okay, alles, was du jetzt quasi gemacht hast, ist erstmal völlig wertlos, weil jetzt in eine andere Richtung oder so weitergeht. Hat man dann schon oft gefragt, ja, warum das Ganze eigentlich?
Klar.
Und ich kam dann eben später in einen Bereich, das hieß damals Technical Enablement. Und das drückt das ja quasi genau aus. Und dort waren quasi Schulungen zu den Cloud-Anfängen. Das waren noch so Sachen wie OpenStack, also wird VM-Geschichten, Infrastructure as a Service, bevor Docker quasi populär wurde. Und was mir damals schon echt gut getan hat, war, dass ich am Ende von der Woche das Feedback gekriegt habe. Da habe ich gesagt, hey, das war jetzt wirklich klasse, weil jetzt weiß ich, wie ich was anpacken muss, wie ich was einsetzen muss und wie ich mit dem Wissen irgendwie zum Kunden gehen kann. Und das war so dieses Direkt-Feedback, okay, das, was ich diese Woche gemacht habe, das hat ganz offensichtlich irgendwie einen Wert gehabt. Also und ich konnte irgendwie jemand weiterhelfen. Und ich hatte das, bei mir ist es auch heute noch so, dass ich mich an manche Lehrer oder an manche Dozenten noch extrem gut erinnern kann. Also wenn mir jemand wirklich was erklärt hat, habe ich gesagt, okay, jetzt hat es Klick gemacht. Oder das setze ich mal ein. Die Leute bleiben einem extrem hängen. Und da habe ich heute das Gefühl, denen bin ich heute noch dankbar, weil ich gesagt habe, okay, das wende ich heute noch an. Wo ich schon ein bisschen Antrieb hatte, das wäre ich gern für andere Leute auch. Also das wäre mir wichtiger, als wenn Leute zu mir sagen, ja, ich bin jetzt
Titel, noch was.
Titel, Gedöns. Manager, was. Von daher ist es ist natürlich immer eine gewisse Anstrengung, aber die Motivation ist wirklich dauerhaft da und ne, das hast du sehr gut formuliert. Also das, man könnte es definitiv als mein Motivator da bezeichnen.
Ja, ja. Und wenn du sagst, diese Anstrengung, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, auch, ne, dass du sagst, du hast ja immer noch diese Aufregung davor. Und vor dem Talk insbesondere, also wahrscheinlich direkt davor und dann aber währenddem du den Talk hältst, ist es weniger. Aber wie kann man sich denn jetzt so das Leben als Speaker quasi vorstellen? Ne? Also wie würdest du es beschreiben für jemanden, der vielleicht das irgendwann mal machen möchte und Interesse daran hat, wie das Leben denn ist? Ne? Also weil du musst ja irgendwo hinfahren, du musst die Talks vorbereiten, du musst wie kann man sich das vorstellen?
Na gut, ich meine, das Leben als Speaker ist jetzt sicherlich etwas zu weit gefasst. Also, das ist nach wie vor nur zeitlich gesehen ein Bruchteil von dem, was ich hier mache und definitiv nicht der Dominante. Es ist halt dahingehend, es wirkt sehr viel stärker, weil es halt deutlich sichtbarer ist. Also ich poste jetzt auf LinkedIn nicht, wenn ich jetzt gerade daheim bin oder so. Und damit fällt es. Ja, vielleicht sollte ich das mal. Aber von daher kommt da so ein gewisser Ding rein, ja, der macht ja nur das. Und das ist es ziemlich sicher nicht. Aber nur um den Disclaimer mal reinzubringen. Zu dem anderen Punkt ist, wenn wie vorhin schon gesagt, A, probieren und dann B, halt auch wirklich dranbleiben. Und das Üben. Also das ist, es gibt garantiert Leute, denen fliegt das viel mehr zu wie mir. Und sie sind so der geborene Mensch, um da irgendwo da vorne zu stehen. Und das war es bei mir wirklich lange nicht. Und das ist auch, ich sehe das auch heute noch nicht so. Wenn ich manche Leute beobachte, denke ich, oh, so eine Wirkung hätte ich auch gern. Oder das würde ich auch gern sagen können. Wir wissen ja, wir haben ja beide, waren ja bei Toastmasters.
Ja, ja,
und ich war immer einer von denen, wo der M-Counter am höchsten war. Und wo gesagt, der zappelt so rum und das Gefuchtel und so weiter. Also,
ja, aber das macht ja, das ist ja auch Authentizität. Also das macht ja, also so würde ich das nicht sehen, weil wir sind ja nicht alle Roboter,
ja,
ne,
sondern klar.
Wir sind ja Menschen und es schafft ja auch irgendwie Nahbarkeit. Ne? Also deswegen,
ich weiß nicht, ob das jeder so sieht, aber es wäre natürlich toll. Ja, es gibt da keinen, also Fast Path in meinen Augen, sondern das, also zumindest das, was mir geholfen hat, ist das kontinuierliche Doing. Und es ist ja auch nicht so, dass ich sagen, ich habe da jetzt irgendein Ziel. Also ich will bis dahin so und so viele Talks oder so und so viele Länder haben und dann bin ich fertig. Oder damit werde ich irgendwie für eine ganz andere neue Position, rücke ich mich in den Fokus. Und das geht es mir ja gerade gar nicht, sondern ich will eigentlich gar nicht, dass sich da irgendwas dran ändert. Die Balance passt so, ganz gut. Ich meine, es gibt immer noch mal Phasen, wo es jetzt gerade mit Familie oder dann andere, oder Job dann irgendwie ein bisschen enger wird, gerade weil es halt eben so unkontrollierbar manchmal gebündelt, manchmal eben nicht kommt.
Bist du dann auch mal länger von zu Hause weg über eine gewisse Zeit?
Eigentlich nicht. Also okay. Das ist auch Vereinbarung oder wie gesagt, durch das, ich kann jetzt daheim nicht mehr argumentieren, ich muss da unbedingt hin, weil die Konferenz ist so viel wichtiger wie all die anderen oder so. Und das interessiert die ja zum Glück auch nicht. Also jetzt gerade dieses Jahr wäre ich angenommen auf der KubeCon Nordamerika, was jetzt definitiv eine von den größeren Konferenzen ist. Aber die haben den Talk wirklich auf den Geburtstag meiner Tochter gelegt, die mir zwar erlaubt hätte, gesagt, Papa, geh da hin. Aber ich gesagt habe, nee, das ist eigentlich eine Regel, die ich nicht brechen will. Also das, wenn das jetzt das Einzigste im ganzen Jahr gewesen wäre, wäre das eine andere Diskussion. Aber so muss es nicht irgendwie sein. Und wir haben versucht, das zu verlegen. Das war von deren Seite nicht möglich. Jetzt gucke ich eben, dass ich dann einen Replacement-Speaker finde. Und ansonsten findet es halt nicht statt. Ich
meine,
ich werde mir da hoffentlich nicht auf ewig irgendwas kaputt machen. Aber das ist halt auch irgendwas, was ich einhalten will. Und ansonsten sind es in der Regel 2 bis 3 Tage pro Woche dann.
Okay,
jetzt gerade, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, jetzt hat man den seltenen Fall, dass mal 2 direkt aufeinander waren. Also letzte Woche war Belgien, davor war noch die Woche in Marokko. Und das spüre ich auch. Also da.
Du meinst, es zerrt dann auch?
Ja, klar. Ja. Also das Reisen war zwar seit jeher mein Hobby und das ist auch mit ein Grund, warum ich das machen wollte, um ein bisschen irgendwo rumzukommen.
Aber siehst du dann auch was von den Ländern?
Teilweise schon.
Okay, schön.
Also ich muss natürlich gucken, dass ich da irgendwie eine Balance hinkriege. Weil oft ist es dann auch so, dass die Konferenz oder die Organisatoren machen sich dann ziemlich eine Mühe, damit es den Speakern auch gefällt. Also dass sich das auch verbreitet und sagt, ja, also wer hierher kommt, der erlebt was. Jetzt zum Beispiel gerade bei dem Ding in Marokko wärst du gewesen, die haben dann wirklich dann das ganze Woche danach noch ein Programm dran gehängt, wo die dann, das ist das aber irgendwie, Kamele reiten oder auf irgendwelche Märkten und halt so landestypische Sachen gesehen, wo ich dachte, das wäre schon cool gewesen. Das habe ich jetzt quasi geskippt. Habe gesagt, ich fliege jetzt heim, weil ich weiß, ich gehe nächste Woche nach Belgien und dann muss es jetzt nicht sein. Aber irgendwas ist immer dabei. Und klar, von daher. Das auszusuchen, wann fliege ich oder wo nehme ich mein Hotel oder sonstige Dinge, mache ich schon gern. Also das ist immer so ein bisschen noch der Reiseanteil da dabei. Und die Talks haben halt die Möglichkeit, dann mal auch mal an einen Ort zu kommen, wo ich jetzt wüsste, okay, da würde ich jetzt nicht einfach so in Urlaub hingehen. Oder ich kann es mal anschauen und vielleicht wird man danach in Urlaub hingehen.
Ja, ja.
Aber ja, also durch das, dass es bei mir eine gewisse Intensität erreicht hat, gucke, dass ich vielleicht mal einen halben Tag irgendwo was sehe, aber ansonsten hänge ich da jetzt nicht irgendwie was dran.
Ja.
Wo ich sage, okay, das Wochenende bleibe ich noch hier und dann fliege ich zum nächsten.
Und du hast ja gesagt, es zerrt auch an dir.
Absolut. Ich meine, Reisen oder der ganze, wenn ich national reise, dann ist es eher
die
Deutsche Bahn, genau, die meinen Blutdruck macht. Ich versuche natürlich auf Fliegen weitestgehend zum Verzichten, aber das ist ja wirklich so schlimm geworden, dass das echt mittlerweile eine Unbekannte ist, die man einkalkulieren muss.
Ja, klar.
Und ansonsten bei den eher selteneren Flugreisen ist es dann auch klar, jetzt Marokko war ein Beispiel, da konnte ich nicht mit dem Zug hinfahren.
Wird schwer.
Ja, dann 3-4 Stunden am Flughafen auf den Stempel warten und draußen 40 Grad, das ist dann schon, wo ich sage, das kann ich einmal im Jahr machen, aber das jetzt, also wenn ich das jetzt jede Woche machen müsste, dann wäre es garantiert kein Vergnügen mehr. Und ja, ich bin jetzt sofern ganz happy, dass es für dieses Jahr sich einigermaßen erledigt hat. Ich habe noch eine im November und eine im Dezember. Das passt.
Musst
dann.
Du da auch reisen wieder?
Also, Dezember ist in Frankfurt.
Weiter Weg, also ja. Halbe Weltreise quasi.
Das kriege ich wahrscheinlich trotz der Bahn noch irgendwie hin. Und das andere ist in Malmö in Schweden. Und das wollte ich jetzt gerade erwähnen, das ist auch so ein, sag ich mal, ein Benefit, was letztes Jahr angefangen hat und das, was wahrscheinlich erst kommt, wenn man das Ganze mal eine Weile macht, dass man entweder Einladungen zu Konferenzen kriegt oder eben von der Konferenz halt die Kosten erspart kriegt. Also die jetzt gerade in die Öredev heißt es, die zahlen mir den Flug und das Hotel. Und das macht es natürlich dann auch hier einfach zum Sagen, da gibt es kein Problem mit dem Approval.
Ja,
oder ist das ein strategisch wertvoller Markt für uns, wo ich hingehe, sondern da kann eben gucken, wie viel Zeit habe ich für den Talk, wie viel habe ich für restliche Arbeitszeit und es fallen keine weiteren Kosten an. Und wenn sich das so weiter fortsetzt, dann denke ich schon, das noch ein bisschen weiter länger zum Tun.
Ja, cool, sehr cool. Vielleicht dann noch zum Abschluss hin unserer Folge. Wir wollen ja dann, wir sprechen ja nochmal, okay. Wir sprechen dann ja nochmal in der nächsten Folge, vielleicht schon mal den als kleiner Teaser für die Zuhörer. Wir sprechen ja dann nochmal in der Aufnahme über Talks, die du dieses Jahr gehalten hast, auf welche Konferenzen du warst und was du dort quasi gesehen hast und was dort vielleicht auch Highlights für dich waren. Aber bevor wir zum Abschluss kommen,
ja,
noch eine Frage an deine Zeit jetzt, an dein Leben, an den Teil deines Lebens als Speaker.
Ja.
Was waren denn so für dich so die größten Highlights?
Das ist eine gute Frage. Und das ist, also schon die Antwort zeigt wahrscheinlich, dass jetzt nicht dieser eine Moment, also wo ich sage, okay, der stand über allen. Also wahrscheinlich mit das Beeindruckende war natürlich schon, wo ich dann die allererste Einladung da bei dem, beziehungsweise den Acceptance gekriegt habe bei dem Cloud Foundation. Das war damals in Boston. Mhm. Da war natürlich eine gewisse Reise mit dabei. Es war natürlich dahingehend auch ein Zufall, weil wir in den Neuengland-Staaten habe ich auch Verwandtschaft. Das heißt, die konnte ich damit auch noch besuchen. Vor dem Talk war, also in der Nacht habe ich nicht viel geschlafen. Und das lief dann wirklich gut. Da sind nur noch so viele Einzelheiten präsent. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht vergessen. Und der andere, ich glaube, das ist wahrscheinlich besonders unerwartet, war wirklich mein erster Talk bei dem Java Forum Stuttgart. Also da hatte ich jetzt die kürzeste Anreise wahrscheinlich von allen. Aber ich war davor, muss ich zu meiner Schande gestehen, nie Gast auf dem Event. Und mir war das nicht klar, dass das in den ganzen großen Konzertsälen hier in der Liederhalle stattfindet. Ich dachte, das wäre so ein Tagesevent, so ein besseres Meetup.
Ja.
Und hatte da morgens den ersten Eröffnungsslot im großen Beethoven-Saal. Und in dem Moment, wo ich da reinkam, da habe ich gedacht, jetzt trifft mich der Schlag. Oder jetzt kann ich noch wegrennen.
Und war es auch voll quasi?
Und das wurde dann schon ziemlich voll. Mhm. Also die haben jetzt irgendwie keinen direkten Counter, aber da waren ein paar Kollegen dabei und das ist vielleicht so 600 Leute oder so. Das war auch rückwirkend nach wie vor, glaube ich, mit meinem größter Talk.
Ja.
Und das werde ich, also den Tag werde ich nicht vergessen. Also das, ich habe ihn dann das echt verflucht, weil das ist ein relativ neuer Talk und ich mache sehr viel Live-Demo.
Oh nein.
Und gefühlt war halt die Tastatur so klein wie so eine Rittersport-Schokolade. Ich dachte, oh Gott, ich vertippe mich und ich falle hier gleich um.
Kann ich gut nachvollziehen.
Aber es hat dann irgendwie doch funktioniert. Und cool. Da war ich danach schon ziemlich zufrieden. Und alles Weitere, ja, es waren dann halt immer so, sag ich mal, so einzelne Baustellen, wo ich gedacht habe, das würde ich schon mal gern erreichen oder irgendwo hin, zum Beispiel, wie gesagt, auf eine KubeCon oder auf eine DevOx. Und das erste Mal ist dann schon was Besonderes. Aber manchmal kamen so ganz unerwartete Talks, die dann auf einmal erstaunlich gut liefen. Mhm. Also ich hatte dieses Jahr auf der DevOx Poland hatte ich einen Talk, wo ich eigentlich gewundert habe, warum die den überhaupt noch annehmen, weil es schon ein relativ älterer Talk war. Es war dann so, dass die kurzfristig den Raum getauscht haben, weil so viele Leute dahin wollten, dass der Raum zu klein war und ich dann einen größeren bekommen habe. Und da war wirklich sehr viel Resonanz und Interaktion und ich hatte dem erstmal überhaupt keine Bedeutung beigemessen und rausgekommen und gesagt, hey, das war wirklich einer von den coolsten jemals.
Wow, cool.
Von daher, ja, es gibt da viele Highlights, also sowohl auch, was es dran geht, wen wo kennengelernt zu haben und was hat dann irgendwelche Wege weiter beeinflusst. Ich meine, vieles ist dann schon auch so einen gewissen Netzwerkfaktor dabei, aber dieses eine spezielle Highlight habe ich so eigentlich nicht wohl.
Mhm. Okay, cool. Vielen Dank dir, Matthias.
Danke auch.
Schön, dass du da warst.
Immer gerne wieder.
Sehr schön. Ich glaube, wir haben echt einen coolen Einblick gewonnen in das Thema Speaker, auch wenn es nicht
mein Leben ist.
Genau. Nicht dein ganzes Leben.
Nicht mein ganzes.
Genau. Und dann freuen wir uns einfach auf die nächste Folge mit dir. Vielen Dank auch an die Zuhörer. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr etwas von Matthias wissen wollt, dann kommt einfach auf ihn zu. Die Informationen findet ihr in den Shownotes. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.